Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Krisenkommunikation in der akuten Flüchtlingshilfe im Rahmen des Retrans-Projektes am Zentrum für Translationswissenschaften am ZTW von der Universität Wien. Titel der heutigen Folge: Der steile Weg ins Unbekannte. Ich bin Alessandro Contado, Studierender des ZTW, Fachgebiet Konferenzdolmetschen. Und unser Gast heute heißt Dira Al-Shawik Alab, ist 39 Jahre alt, aus der Nähe von Aleppo in Syrien. Er hat Rechtswissenschaften studiert, 4 Jahre lang in Aleppo, und ist seit 2014 in Österreich. Hat Deutschkurse besucht, Niveau bis C1, und hat auch den Lehrgang für Gerichtsdolmetscher erfolgreich abgeschlossen. Vom Beruf her hat Dira eine administrative Tätigkeit in einer Sprachschule aufgenommen, seit 2017 bis jetzt. Und seit 2023 ist er auch Lehrer für Integrationskurse. Sehr vorbildlich meiner Ansicht an. Und ja, Dira, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wann begann das Unbehagen? Wann spürtest du die Inkompatibilität mit der gesellschaftlichen Struktur? Du sagtest, du warst immer schon andersdenkend.
Genau, als ich Kind war, habe ich mir immer gedacht, es gibt sicherlich woanders andere Welt und ich möchte irgendwo auch reisen, die andere Welt mir anschauen. Es gibt nicht nur Aleppo oder mein Dorf oder Syrien, sondern es gibt andere Welt, die man auch kennenlernen durfte. Schon als Kind habe ich mir gedacht, ich möchte überall hin und die andere Welt auch anschauen.
Und wie sind die Institutionen deines Herkunftslandes? Beschreibe sie kurz. Wie sind die Bildungsinstitutionen, Politik und Staat? Wie sind die Medien? Was ist deine Wahrnehmung?
In Syrien gibt es eine Partei, Al-Baas-Partei heißt es, ist schon bekannt, glaube ich. Mittlerweile, das ist die Partei von Bashar al-Assad derweil, von seinem Vater damals. Die beherrschen alles. Also das Schulsystem gehört Al-Baas-Partei. Es gibt für die Kinder in der Schule Organisationen, die sind organisiert, weißt du, also unglaublich, und mobilisiert als zukünftige Al-Baas-Partei-Mitglieder. Also die einzige Partei beherrscht alles in Syrien. Das Schulsystem, die Geheimdienstsystem, Wirtschaftssystem, alles. Also es gibt keine verschiedenen Organisationen. Es gibt eine Partei, die alles beherrscht. Das habe ich als Kind natürlich noch nicht mitbekommen. Eher später, also im Gymnasium, auf der Uni, dann hat man mehr verstanden, was hier alles schief abläuft.
Wir bemerken schon einige Analogien mit alteuropäischen Systemen auch. Und ja, wann war der Moment, als du entschieden hast, ich muss weg?
Das war schon auf der Uni, eigentlich als ich die Matura machen wollte, habe ich die Ansicht gehabt, hier wird nichts funktionieren, ich muss mal weg. Aber das ist jetzt ein anderes Gefühl als Kind. Als Kind wollte ich die andere Welt kennenlernen. Aber in diesem Moment, als ich die Matura machen wollte, also Gymnasium, auf der Uni, habe ich mir gedacht, nein, das ist nicht mein Platz. Hier passe ich nie.
Und wann hast du dann entschieden, tatsächlich, ich muss dann das Land verlassen? Wann hast du dann das Land verlassen wollen?
Schon als Student auf der Uni hatte ich einen Plan, dass ich mein Studium abschließe. Dann wollte ich in einem europäischen Land, nämlich Spanien, weiter studieren, weil dort habe ich einen Freund gehabt. Und es war schon mein Plan, dass ich nach meinem Studiumabschluss einfach nach Spanien gehen möchte, dort weiter zu studieren und zu arbeiten. Der Plan wurde nicht erfolgreich geführt, weil es gab so viele Fakten inzwischen. Zum Beispiel nach meinem Studiumabschluss musste ich ins Militär eingezogen werden. Es war Pflichtdienst. Also ich habe sehr versucht, das zu vermeiden. Ich musste aber...
Wie lange?
Theoretisch sollte ich 1,5 Jahre Pflichtdienst machen. Aber da dazwischen die Revolution in Syrien begonnen hat, im Nachhinein der Krieg, dann musste ich 3 Jahre im Militär bleiben. Und letztendlich bin ich desertiert, also ich bin nicht frei gelassen sozusagen. Wir waren wie Gefangene im Militär, wie Sklaven wirklich. Und nach 3 Jahren und 2 Monaten konnte ich dann einfach nach Hause fliehen. Nicht einfach, aber könnte ich dann.
Und dann bist du geflüchtet, du hast.
Dann bin ich 6 Monate lang zu Hause geblieben. Aber ich musste auch flüchten.
Illegal warst du zu Hause?
Ich war natürlich zu Hause illegal und ich musste auch fliehen. Ich musste flüchten dann. Und wie gesagt, als Kind wollte ich die andere Welt kennenlernen. Als Student wollte ich umziehen, weiter studieren, woanders arbeiten. Aber nachdem die Revolution begonnen hat, beziehungsweise der Krieg, dann musste ich. Ich hatte keine andere Wahl, weil ich vom Militär desertiert bin und weil ich in meinem Heimat, also in meinem Ort, wo ich gelebt habe, wo meine Familie gelebt hat, war ungefährlich für mich. Weil für viele war ich irgendwie der Verräter, der im Militär war. Aber gleichzeitig bin ich für die Militär der Verräter, der desertiert ist. Und mit meinem Zertifikat konnte ich nichts anfangen. Es gab keine Perspektive mehr. Es gibt ja keine Staat mehr. Was kann ich als Jurist machen? Aber das gehört jetzt nicht dazu, warum ich geflüchtet bin, sondern weil es wirklich gefährlich war. Ich war gesucht von beiden Seiten. Und die Gesellschaft hat sich auch noch mehr verschlechtert sozusagen. Also warum sage ich jetzt, die Gesellschaft hat sich verschlechtert? Weil ich habe es immer so gehalten, dass es eine schlechte Gesellschaft ist. Entschuldige für dieses Wort, schlecht. Aber das hat mit, das Ganze, mit dem ganzen System zu tun, mit dem Al-Ba'ath-System zu tun. Der hat die Gesellschaft einfach zerrissen. Wir waren in Syrien keine Gesellschaft. Wir waren individuelle Personen, die entweder mit der Partei was zu tun haben oder hast du keine Perspektive mehr.
Das heißt, sich unterwerfen, mitmachen oder genau. keine Perspektive haben.
Genau, also es gibt ein Korruptionssystem in Syrien. Es gab und gibt es immer noch. Und entweder wirst du ein Teil dieses Systems sein, dann kommst du zurecht, finanziell und gesellschaftlich. Aber was heißt, mir geht es gesellschaftlich gut, wenn ich korrupt bin? Oder ich meine, wenn ich korrupt wäre.
Na, schon verständlich auch, da, dass die moralischen Angelegenheiten einen schon sehr hart treffen können. Und ja, gehen wir weiter. Und wie hast du Informationen aus dem Ausland bekommen, wann du dann flüchten wolltest? Woher hattest du den Zugang zu Informationen? Hattest du schon Bekannte im Ausland, die dir gesagt haben? Oder
hatte ich nichts eigentlich. Weder Informationen noch Bekannte noch Freunde. Weil ich habe vorher erzählt, ein Freund von mir war in Spanien, der ist zurückgekommen nach Syrien. Also ich hatte keinen Zugang zu Europa und ich hatte auch keine Informationen. Aber wie gesagt, ich bin vom Militär desertiert, also ich hatte keine andere Auswahl. Egal wie gefährlich der Fluchtweg wäre, würde ich den Weg eingehen, weil ich ja nichts mehr anderes habe.
Und wie hast du dich auf die Reise vorbereitet? Wie hast du das geplant, strukturiert? Wie bist du vorgegangen?
Eigentlich auch weder geplant noch strukturiert. Ich bin einfach geflüchtet in die Türkei. In der Türkei sieht man viele Leute aus Syrien, weil ich bin ja nicht der Einzige, der in Gefahr ist. Und ich habe es dann mitbekommen, dass die Leute nach Griechenland flüchten können mit einem Schlauchboot von Izmir oder von Istanbul. Und ich bin einfach nach Izmir gefahren. Du kannst es dir wahrscheinlich nicht vorstellen, aber in Izmir am ersten Tag habe ich mich in einem Kaffeehaus gesessen. Dann ist jemand zu mir gekommen und hat gefragt, hey, willst du flüchten? Du bist sicherlich da, weil du nach Griechenland möchtest, oder? Natürlich, also so funktioniert der, also der, der Markt sozusagen.
Per Mundpropaganda sozusagen. Du hattest keine, sag mal, digitalen Informationen, das hat alles per Mundpropaganda und auch per Zufall stattgefunden.
Genau, weil in Izmir sind so viele Schlepper und auch so viele Geflüchtete und die Schlepper suchen die Leute in den billigen Hotels oder in Kaffeehäusern in dieser Umgebung. Und ich habe es dann probiert mit einem Schlepper, mit einem Schlauchboot natürlich. Sechsmal hat es nicht funktioniert, beim siebten Mal hat es dann funktioniert. Dann bin ich nach Griechenland gekommen.
Also, du hast versucht, sechsmal zu flüchten und dann beim siebten Mal hast du es dann endlich geschafft. Jedes Mal von Izmir ausgehend, und wie war dein Vertrauen gegenüber dieser Schlepper? Wie hat sich auch dein Vertrauen verändert in den verschiedenen Fluchtversuchen sozusagen?
Vertrauen gab es nicht, aber andere Auswahl hat man auch nicht. Also alle Male habe ich von Izmir aus probiert, nach Griechenland. Es funktioniert, es hat damals so funktioniert, ich zahle das Geld aber nicht direkt zum Schlepper, sondern bei einem Kaffeehaus halt, wo wir uns getroffen haben. Und wenn ich in Griechenland ankomme, dann rufe ich bei dem Typ vom Kaffeehaus an und sage, ich bin schon angekommen. Und dann kriegt der Schlepper das Geld. Aber alle sind irgendwie miteinander verbunden. Also die Hotels mit den Schleppern, mit den Kaffeehäusern sind eine Truppe. Also, aber sonst habe ich ja keine Auswahl. Das musste ich tun. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich die Leute dort getraut habe. Aber ja, was kann man tun?
Ja, du warst komplett ausgeliefert der Situation. Es gibt nur diesen Weg und kein Zurück. Und dann bist du nach Griechenland angekommen, endlich dann nach diversen Versuchen. Genau. Da sprechen wir sicher von ein paar Monaten, einem Jahr, bis du das dann schlussendlich geschafft hast.
Nein, eigentlich damals habe ich 20 Tage in der Türkei verbracht, in Izmir. Und in Griechenland habe ich genau 50 Tage gebraucht, bis ich weiter gegangen bin. Gegangen, also zu Fuß.
Und wie war es in Griechenland? Warst du da bei Hilfsorganisationen untergebracht? Wie war die Situation dort?
Damals nicht. Also wir sind mit dem Schlauchboot zu einer Insel angekommen. Dann haben wir Tickets nach Athen gekauft. Wir sind mit dem Schiff gefahren nach Athen. Wir haben schon von den Behörden so ein Papier auf Griechisch bekommen. Ich habe gar nicht verstanden, was drauf stand. Aber ich glaube, dass wir einen Monat lang in Griechenland uns aufhalten durften. Ich nehme an. Also. Und die Behörden in Griechenland sind davon ausgegangen, dass niemand in Griechenland bleiben wird. Weil ja, die Leute sind nicht nach Griechenland geflüchtet eigentlich. Genau. Dann habe ich noch in Athen einen anderen Schlepper nicht kennengelernt, getroffen. Keine Ahnung. Wir haben auch ausgemacht, dass er uns nach Österreich bringt.
Von Griechenland aus?
Von Griechenland, aber nicht direkt, sondern auf drei Schritten. Nach Mazedonien, dann nach Serbien, dann nach Österreich. Andere geflüchtete Menschen, andere Leute wollten nicht nach Österreich. Also viele haben nicht einmal gewusst, was Österreich ist. Aber mein Ziel war, dass ich nach Österreich komme. Und dieses Mal habe ich dem Schlepper direkt bezahlt, weil es gab auch keine andere Auswahlmöglichkeit. Und ja, wir sind mal gefahren, mal gegangen. Es hat aber 5 Tage gedauert von Griechenland bis zum Österreich.
Das bedeutet, du hattest in dieser Transitzone, hattest du keinen Kontakt mit Behörden oder Institutionen? Hattest du eine Form von Kontakt?
In Serbien haben wir uns in einem Asylheim aufgehalten, für ein paar Nächte, ich glaube 2 Nächte. Und deswegen waren wir bei der serbischen Polizei. Wir sind selber zur Polizei gegangen und wir haben gemeint, bitte, wir brauchen eine Genehmigung, eine Art von Genehmigung, dass wir im Asylheim übernachten dürfen. Also das Asylheim übernimmt keine Leute ohne Genehmigung von der Polizei. Genau, also bei der Polizei waren wir urvorsichtig, weil wir waren eigentlich nicht mehr Menschen, ich war nicht Dirar, ich war ein Zahl. Also niemand kennt mich. Wenn ich verschwinde, dann das war's. Niemand kann nachfragen oder so. Also wir waren schon vorsichtig, weil die Mafia, die Schlepper sind gefährlich. Aber in Serbien ist uns die Lage unklar. Wahrscheinlich sind die serbische Behörden pro Al-Assad. Die sind ja Russland, Putin, Al-Assad, die gleichen. Also wir haben uns nicht getraut zu sagen, wir sind geflüchtet von Al-Assad oder von ISIS oder keine Ahnung. Wir haben gemeint, wir sind einfach geflüchtet. Ich war von beiden geflüchtet eigentlich, von allen.
Und wie bist du an Informationen gekommen? Wie wusstest du, ich muss zur Polizei, um dann in diesem Asylheim übernachten zu dürfen? Wer hat dir das gesagt?
Der Schlepper selber. Genau, weil der Schlepper musste andere Autos organisieren, andere Schlepper, also sie sind ja verbunden, aber nicht die gleiche Person, sondern jemand schickt die Leute zu jemandem anderen. Und der andere übernimmt und fährt weiter, dann geht man zu Fuß, dann wieder mit dem Auto hin und her. Aber solche Informationen kriegt man auch von den Schleppern selber, weil sie kümmern sich um ihren Geschäft eigentlich.
Sind auch Geschäftsleute in dieser Hinsicht?
Mafiosen.
Das ist leider sehr richtig. Und wie war es im Asylheim? Was war dein Gefühl? Wie hat die Kommunikation dort stattgefunden?
In
Serbien, genau. Und konntest du auch Englisch damals? Oder?
Genau, also ich habe am meisten Englisch gesprochen am Weg. Es gab natürlich auch Schlepper aus Syrien oder Irak. Die haben auch Arabisch gesprochen. Aber hauptsächlich hat man Englisch am Fluchtweg gesprochen. In Serbien, also wenn man im außerhalb der Lage ist, man stellt sich so viele Fragen, aber wenn man mittendrin ist, dann klingt alles einfacher, weil alle anderen sind in meiner Lage, haben die gleiche Situation. Und man sammelt dann Informationen von hin und her und vergleicht die Informationen, was könnte stimmen, was nicht, ob ich andere Auswahl hätte oder ob ich einen anderen Weg hätte und so, aber wie gesagt, also ich bin vom Militär desertiert. Also ich war im Militär schon in Gefahr. Und nachher auch zu Hause war ich wieder in Gefahr. Und jetzt am Fluchtweg bin ich auch in Gefahr. Also, aber diese Gefahr hat vielleicht ein schönes Ende. Deswegen bin ich den Weg eingegangen.
Und wie war dein Kontakt mit anderen Menschen auf der Flucht? Hattest du auch, sagen wir, vertrautere Personen auf dem Fluchtweg, andere Syrer, andere Menschen, die mit dir geflüchtet sind, oder waren es immer andere? Konntest du eine Beziehung aufbauen mit manchen Menschen?
Nicht wirklich Vertrauen oder gute Beziehung im Sinne von Freundschaft oder so. Aber stell dir vor, die gleiche Leute, also die, alle Leute haben die gleiche Sorgen, haben das gleiche Ziel. Manche möchten nach Griechenland, nach Deutschland oder Österreich oder den Niederlanden. Aber das Ziel, dass sie flüchten, alle haben dasselbe Ziel, die gleiche Sorgen. Wenn es kalt ist, dann geht es uns allen kalt. Wenn wir Hunger haben, dann haben wir alle Hunger. Also das verbindet den Menschen irgendwie ein bisschen, dass man fühlt sich nicht allein, egal wie müde ich war. Aber ich war nicht allein müde, alle anderen waren auch müde. Ich war hungrig oder ich hatte Durst, alle anderen ging es auch so. Und das verbindet irgendwie. Wenn man vielleicht eine Zigarette ausgeschenkt bekommt oder einen Schluck Wasser oder so, das bedeutet dir dann so viel. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns vorher gekannt haben oder dort eine Freundschaft abgeschlossen haben. Alle hatten eine Sorge und ein Ziel, dass wir einfach weitergehen.
Und also es waren auch im Heim in Serbien waren keine Dolmetscher. Du hast immer auf Englisch gesprochen. Mhm. Und danach, wie ist es nach Serbien weitergegangen?
Dann sind wir mit einem Auto gefahren bis zur Grenze mit Ungarn. Und da, also die Grenze sind wir gegangen. Und dann hat uns ein Auto irgendwo abgeholt. Natürlich waren wir nicht allein. Also ein Schlepper oder ein Typ gehört dem Schlepper, war immer dabei. Genau, dann sind wir mit dem Auto nach Österreich gefahren, dann wurde das Auto getauscht.
Also in Österreich?
Ich habe keine Ahnung, weil wir durften unsere Handys nicht verwenden und wir kannten die Grenze nicht. Jetzt erzähle ich dir die Geschichte, Grenze, dann Ungarn, vorher in Serbien. Das alles habe ich in diesem Moment nicht gewusst. Ich habe es dann im Nachhinein verstanden, was da los war. Aber alles, was ich wusste, ich war irgendwo in dem Nichts.
Weil du kannst Englisch sprechen, aber konntest du auch Englisch lesen? Hast du irgendwie wahrgenommen, was rundherum passiert ist?
Nicht wirklich, weil die Schlepper sprechen andere Sprachen. Sei es in Serbien oder in Griechenland, überall wird anders gesprochen. Außer wenn jemand mit uns Arabisch redet, dann wissen wir, okay. Also wenn wir ausmachen, wann fahren wir und wie viel es kostet und so, dann versteht man, worum es geht. Aber danach werden die Leute Serbisch sprechen oder Ungarisch oder, keine Ahnung, Afghanisch manchmal.
Und wie war die Ankunft in Österreich, denn der letzte große Grenzübergang? Wie hast du das wahrgenommen? Wie hast du dich gefühlt? Wie war es?
Also der Schlepper ist irgendwo in dem Nichts stehen geblieben, hat die Tür geöffnet und gesagt, das ist Austria. Und wir haben es nicht geglaubt sofort. Aber trotzdem habe ich mich sehr gefreut, aber ich war vorsichtig. Das war in einem kleinen Dorf, es war urkalt, um 5 Uhr in der Früh, glaube ich, so etwa, im Winter, im Februar bin ich angekommen. Und wir sind einfach zwischen den Häusern gegangen. Wir haben gesehen, dass die Gebäude hier, also die Häuser meine ich, da waren keine Gebäude, sondern Häuser, die waren schöner als vorher, dann haben wir es geglaubt, okay, dann das ist Österreich. Und wir haben uns gedacht, okay, wir gehen einfach auf der Straße, damit uns die Leute sehen, dann rufen sie die Polizei. Also das war unser Ziel, dass die Polizei uns abholt.
Ihr wolltet um jeden Preis mit offenen Armen die Polizei begegnen, sozusagen. Das war auch das erste Mal, dass du dieses automatische Vertrauen den Behörden gegenüber hattest.
Das habe ich schon gehabt und ich habe mich wirklich sehr gefreut, als ich die Polizei gesehen habe. Und das erste Wort, das ich gehört habe, welcome to Austria. und don't worry. Also das war wirklich sehr berührend. Und die Polizei haben uns dann abgeholt zu einer Polizeidirektion. Sie haben uns natürlich abgecheckt, ob man was mit hat oder so, Illegales, was noch immer. Und das sollte so sein, nehme ich an. Und ja, dann wurden wir einvernommen. Wir haben was zum Essen und Trinken bekommen.
Einvernommen inwiefern? War dann ein Dolmetscher dabei, auf Englisch immer?
Nein, das war auch, also es gab eine Dolmetscherin auf Arabisch, hat sie gedolmetscht, Arabisch-Deutsch. Und sie kam aus Syrien.
Und wie war, hast du dich dann wohlgefühlt mit dieser Dolmetscherin? Ja, hast du dich gut gedolmetscht gefühlt?
Voll. Also ich habe mich, wie gesagt, gefreut, als ich angekommen bin, als ich die österreichische Polizei gesehen habe. Und dann war alle, die ganze Angst war weg. Ich habe nun mehr Vertrauen und Hoffnung und ich war zufrieden eigentlich. Ich bin zwar geflüchtet, seit Ewigkeiten auf dem Weg, aber ich war wirklich zufrieden, habe mich wohl gefühlt.
Eine riesen Entlastung sozusagen.
Genau, genau. Und ich habe das Gefühl, dass ich hier bleiben möchte. Ich gehöre irgendwie hier. Oder ich möchte hier gehören.
Weil auch in den anderen Ländern in der Transitzone, da war es nicht so ein Willkommensgefühl. Da hast du auch nicht Welcome gehört von den anderen Ländern. Hast du das erste Mal in Österreich gehört?
Genau. Erstmal in Österreich und ich würde auch Österreich nicht mit den anderen Ländern vergleichen, weil die sind zwar Nachbarländer, aber andere Welten. Also Österreich ist anders.
Und nach der Einvernahme der Polizei, wie ist es dann weitergegangen? Wohin seid ihr gegangen oder bist du gegangen? Wart ihr eine Gruppe von Menschen?
Wir waren, glaube ich, 7 oder 8 Leute zusammen. 4 aus Syrien und 3, 4 Afghanistan oder Pakistan.
Männer?
Männer, alle waren Männer in unserer Gruppe. Bei der Polizei wurden wir einvernommen und sie haben auch unseren Fingerabdruck genommen. Und es war ein bisschen zu spät, also es hatte gedauert. Wir sind ganz in der Früh angekommen, aber bis wir irgendwohin transportiert wurden und einvernommen und dann hin und her, es hat gedauert. Dann haben wir bei der Polizei übernachtet. Also ich würde nicht sagen im Gefängnis, es war ja eine Zelle, aber wir waren nicht gefangen. Also wir haben dort übernachten müssen halt.
Es war
genau, aber wir durften auch duschen, also wir haben was zum Essen bekommen, mehrmals zum Trinken. Uns wurde gesagt, irgendwann wir Hunger haben, müssen wir Bescheid sagen. Ja, manche wollten rauchen. Die Polizisten haben sehr nett darauf reagiert. Sie haben gemeint, sie haben selber keine Zigaretten und draußen gibt es nirgends jetzt ein Geschäft. Also sie können jetzt keine Zigaretten für die Leute auch kaufen. Das war sehr beeindruckend. Es ist vielleicht ein winziger Teil, gar nicht relevant für den Fluchtweg. Aber wenn ich von einem Polizist höre, auf Englisch halt, aber er sagt, Entschuldigung, ich habe selber keine Zigaretten und draußen gibt es keine Geschäfte, die offen haben. Ich kann euch auch keine Zigaretten kaufen. Ich meine, wirklich, ich komme ja aus Syrien, ich bin vom Militär geflüchtet, alles dort ist gefährlich und jetzt ein Polizist, der schlagt uns nicht, sondern sagt, tut mir leid, dass ich keine Zigarette habe. Ich meine, wie berührend kann das sein? Wie beeindruckend?
Da öffnet sich das Herz.
Oder natürlich, da? Natürlich.
Und danach seid ihr in
am nächsten Tag ja. Wurden wir zum Dreiskirchen gebracht. Dort haben wir sozusagen einen Ausweis bekommen, also eine Visakarte. Und ich bin in Dreiskirchen 7 Nächte geblieben. 6 Nächte. Und dann bin ich zu einem Asylheim gebracht. Das war zwischen Niederösterreich und Steiermark, also an der Grenze, in der Nähe von Mariazell. Und dort ist die Landschaft ist schon. Und das haben wir gebraucht eigentlich, ein bisschen Ruhe zu haben.
Und wie war es in Dreiskirchen, diese 6 Nächte? Hattest du Ansprechpersonen? Wie wurde kommuniziert im Heim? Wie war die Situation? Erzähle mal über Dreiskirchen.
Dort gab es damals Mitarbeiter von allen Sprachen, sozusagen. Also Mitarbeiter haben Arabisch gesprochen oder Dari Farsi oder Somalisch. Und das war auch beeindruckend.
Die Mitarbeiter selbst, also
die Mitarbeiter konnten unsere Sprache sprechen oder die Sprache von den geflüchteten Menschen. Genau, und auf Englisch könnte man überall, also sei es mit der Polizei im Dreiskirchen oder mit den Behörden, gab es dort nicht. Aber jetzt, keine Ahnung. Und dort gab es jegliche Art von Hilfe, die man bräuchte. Medizinische Hilfe, psychische Hilfe, Deutschhilfe, wenn man Deutsch lernen wollte, gab es freiwillige Kurse, die man besuchen könnte. Es gab Spielplätze sogar, Essen natürlich, Essen, Schlafen, Duschen. Das war auch sehr beeindruckend.
Und wie war es in Bezug auf Räumlichkeiten und so? Warst du so in einem Großraumzimmer oder wie war die Situation?
Ich war in einem extrem großen Raum und wenn man den Raum tauschen wollte, durfte man das. Aber ich rede jetzt von 2014. Mhm. Also das ist im Februar 2014. Und damals waren wir insgesamt, glaube ich, 500. Uns wurde gemeint, 500 sind so viele, wir müssen die Leute so schnell wie möglich transportieren. Aber ein Jahr danach war die Anzahl viel mehr hoch.
Und von Dreiskirchen bist du dann nach Niederösterreich in der Nähe von Mariazell transportiert worden.
Genau.
Hast du das Gefühl, es war auch ein bisschen Erholung dabei oder es war ein bisschen, ich will es nicht Urlaub nennen, aber wie war dein Gefühl, als du dort angekommen bist?
Für mich selbst war es eine Art von Erholung von der Reise, um mich umzustellen, um klar im Kopf zu kommen. Jetzt bin ich hier angekommen, ich bin willkommen. Wie ist mein Weg? Ich habe mich dann begonnen zu informieren, welche Möglichkeiten ich hier habe, welchen Weg in Österreich ich gehen soll, was ist besser für mich. Natürlich wollte ich immer was machen, nicht nur was für mich selbst gut ist, sondern auch für das Land Österreich ist. Weil von Anfang an war ich sehr dankbar für Österreich. Und ich wollte was zurückgeben, obwohl ich ja noch im Asylheim bin. Aber ich hatte die Ansicht, ich wollte was zurückgeben, weil das ist jetzt meine neue Heimat und ich möchte was zurückgeben, obwohl ich ja noch nicht viel bekommen habe, weil es hat sich herausgestellt im Nachhinein, ich habe urviele Unterstützung bekommen, was ich nie im Leben mir vorstellen konnte.
Viel mehr als andere Menschen, die auch danach gekommen sind.
Ja, genau. Genau, weil wir waren, wie gesagt, noch weniger und wir hatten Möglichkeiten, wir hatten Chance. Ich habe die Chance genutzt. Ich habe die Möglichkeiten, die ich bekommen habe, habe ich schon genutzt, sozusagen. Aber
und wie hast du dich informiert? Übers Internet? Hast du deine Ansprechperson im Heim gehabt oder ein bisschen? Oder wie bist du da vorgegangen?
Im Asylheim, also in Niederösterreich, habe ich begonnen, Deutsch zu lernen. Und ich habe mich auch online ein bisschen informiert, mal auf Englisch, mal vielleicht auf Arabisch, gab es ja nicht viel Inhalt über Österreich, aber hauptsächlich auf Englisch. Was sind die Möglichkeiten, was könnte man tun, ob man studieren könnte, ob man arbeiten darf oder nicht. Und einmal pro Woche kam zu uns Berater oder Betreuer eigentlich von der Diakonie. Und wir haben immer so viele Fragen gestellt. Wir haben mit ihnen auf Englisch gesprochen Und ich habe immer Fragen gesammelt, was in meinem Kopf kommt, habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe es in meinem Kopf gehalten. Bis sie kommen, einmal der Woche, dann habe ich alle Fragen gestellt und ich wurde informiert.
Genau. Und nach Niederösterreich, wie ist es dann weitergegangen? Wann bist du dann zur tatsächlichen Antragstellung gekommen?
Na, der Antrag habe ich gleich in Traiskirchen angestellt.
Also Asylantrag.
Sozusagen. Asylantrag habe ich gleich angestellt.
Und wie lange
gestellt? Und genau, es hat dann ungefähr 4 Monate, bis ich zum Interview eingeladen wurde.
Erkläre, zum Interview?
Genau, dann habe ich noch ein Interview, auch in Traiskirchen gemacht. Ich wurde noch einmal gefragt über meine konkrete Situation, über meinen konkreten Fall, warum ich geflüchtet bin, was ist der Zeitpunkt, als ich mich entschieden habe, warum Österreich und sowas.
Und du hattest einen Dolmetscher dann dort?
Genau, ich hatte einen Dolmetscher, der war aus dem Irak.
In Traiskirchen?
Also bei diesem zweiten Interview war der Dolmetscher aus dem Irak.
Und beim ersten Interview?
Die Dolmetscherin war aus Syrien.
Genau. In Traiskirchen?
Also erstmal wurden wir einvernommen bei der Polizei, als wir angekommen sind. Die Dolmetscherin war aus Syrien. Dann in Traiskirchen haben wir Englisch gesprochen, haben wir damals.
Du hast du aus dem ersten Interview den Antrag, den anfänglichen Antrag, hast du dann auf Englisch geführt sozusagen?
Bei der Antragstellung gab es arabische Mitarbeiter. Aber der Antrag an sich war Deutsch, Englisch, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Nicht auf Arabisch. Gab es damals nicht.
Und wenn jemand nicht Englisch sprechen konnte, du hattest ja schon einen riesen Vorteil im Gegensatz zu anderen Menschen. Weißt du, was passiert ist mit anderen Menschen, die nicht Englisch konnten?
Sie könnten ihre Sprache sprechen, weil, wie gesagt, in Traiskirchen haben Mitarbeiter alle Sprachen gesprochen. Alle Sprachen, die vorhanden sind. Im Interessgericht.
Und diese haben auch gedolmetscht?
Die haben sozusagen dann gedolmetscht, die haben den Leuten gezeigt, wo sie ankreuzen sollen, wo steht Name, das ist Geburtsdatum, das heutige Datum.
Und du hast dich gut gedolmetscht gefühlt oder du hast dich...
Ja, also ich habe schon von Anfang an in Österreich Vertrauen gehabt.
Blind?
Blind Vertrauen in Österreich. Solange der Polizist uns gesagt hat, welcome to Austria, das war's. Und ich habe immer geglaubt, Dolmetscher, die mit den Behörden arbeiten, sind sicherlich vertraulich, weil sonst, wie können sie mit den Behörden arbeiten? Das war meine Ansicht damals, das war meine Vorstellung. Die Mitarbeiter hier sind eher bei der Polizei. Eine Dolmetscherin ist bei der Polizei, dann ist sie vertraut, das war's.
Ist denn fast ein Polizist sozusagen?
Nein, ich wusste, sie ist Zivildienerin. Die hat, also ich habe es mir vorgestellt, dass sie Zivildienerin ist. Sie arbeitet ja mit der Polizei, nicht bei der Polizei. Aber ich habe schon blind Vertrauen gehabt. Und das war zu Recht eigentlich. Also es hat nichts dagegen gesprochen.
Und wie ist es dann nach Niederösterreich weitergegangen? Du lebst jetzt auch in Wien schon länger. Und wie ist, sagen wir, wie ist es dann von Niederösterreich dann weitergegangen? Du warst in diesem Asylheim, es ist dir gut gegangen, es war die Landschaft, die Luft war gut, du hast dich erholt auch, du hast dich ein bisschen, sagen wir, stabilisiert.
Genau, also ich bin also beim Asylheim in Niederösterreich ungefähr 4,5 Monate geblieben, bis ich meinen positiven Asylbescheid bekommen habe und den Reisepass, Konventionsreisepass.
Und du hast Deutsch gelernt in der
Zwischenzeit? Und ich habe inzwischen ja ein bisschen Deutsch gelernt und dann bin ich umgezogen vom Asylheim, aber ich bin in Niederösterreich geblieben, weil ich habe vorgehabt, ich werde nicht gleich nach Wien umziehen, sondern ich werde mich darum kümmern, dass ich die Sprache gut lerne und gut beherrsche und dann erst nach Wien umziehe.
Warum?
Weil in Wien habe ich inzwischen mitbekommen, viele sprechen Arabisch, es gab arabische Geschäfte, arabische Taxifahrer, arabische Frisuren, keine Ahnung. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt gleich nach Wien umziehe, dann werde ich wahrscheinlich nun mehr Arabisch reden oder vielleicht Englisch. Und ich werde nicht das Gefühl haben, dass ich Deutsch lernen muss, um weiterzukommen. Und deswegen bin ich in Niederösterreich geblieben, in einem winzigen kleinen Dorf. Ich habe mit einer Familie gelebt. Also ich habe ein Zimmer gemietet bei ihnen. Und ich bin dort ein Jahr und zwei Monate geblieben. Und inzwischen habe ich Deutschkurse dann in St. Pölten besucht. Ab A2, also A2, B1 habe ich eigentlich besucht. Und mein Plan hat leider nicht gut funktioniert, dass ich gut Deutsch lernen werde, weil die Leute Dialekt gesprochen haben. Und ich habe nichts verstanden eigentlich. Weil was ich online lerne oder was ich im Deutschkurs lerne, ist total anders, als was ich von den Leuten höre. Sie waren schon geduldig, sie haben gewartet, bis ich einen ganzen Satz auf Hochdeutsch gesprochen habe. Aber ja, das hat nicht wirklich geholfen, dass ich die Sprache lerne. Was geholfen hat, dass ich nicht mehr Arabisch gesprochen habe, sondern nun mehr Deutsch, und Englisch hat sich immer weniger eingebracht.
Okay, und wenn du jetzt zurückschaust, wenn du an deine Reise zurückdenkst, was könnte man von Seiten der Hilfsorganisationen, der Institutionen und die Dolmetscher, was könnte man besser machen? Woran hast du stark gelitten?
Eigentlich, ich habe mich immer gefragt, warum soll ich mit den Schleppern, mit den Mafiosen nach Österreich kommen und erst dann den Asylantrag zu erstellen? Und hochwahrscheinlich würde ich positiven Bescheid bekommen, weil ich aus Syrien komme. Dort herrscht Krieg, ich bin desertiert vom Militär, ich bin von allen gesucht in Syrien. Also ich werde den Asylbescheid sowieso bekommen. Warum muss ich diesen Fluchtweg eingehen mit den Mafiosen? Warum kann ich das nicht gleich hier beantragen?
In Syrien?
Nicht in Syrien, vielleicht in der Türkei oder in Griechenland. Aber es gab für mich wirklich keinen Sinn. Warum muss ich mit dem Schlauchboot übers Meer nach Griechenland und dann wieder zu Fuß? Und wenn ich erst ankomme, dann kann ich den Asylantrag einbringen und es wird, also ich werde den Asylbescheid wahrscheinlich bekommen. Also das war die größte Frage in meinem Kopf.
Und hast du noch weitere Anmerkungen oder Sachen, die du sagen möchtest?
Na, also derweil höre ich viel von Hilfsorganisationen vor Ort. Damals habe ich keiner gesehen. Wirklich keiner.
Und weil du warst auch unterwegs, bevor der eigentliche Höhepunkt war.
Genau, deswegen. Also ich werde jetzt nichts, also ich habe keinen schlechten Eindruck. Gar nicht. Also ich sage ja nichts, warum gab es damals nicht? Weil wir waren die Ersten, die geflüchtet sind. Aber es ist gut, dass ich derweil höre, es gibt Hilfsorganisationen und viele NGOs, die vor Ort sind. Das finde ich auch sinnvoll und gut.
Vor Ort in Syrien?
Nicht, also in Syrien gibt es nicht wirklich, aber am Fluchtweg. Ich höre immer wieder, dass es Hilfsorganisationen und NGOs tätig sind am Fluchtweg. Also Griechenland, Türkei, Serbien vielleicht, am Meer. Das unterstütze ich voll.
Spendest du auch?
Ja.
Tira, herzlichen Dank für
deine Zeit. Ich bedanke mich für
deine Zeit. Wir haben wirklich sehr interessante Einblicke bekommen. Unbezahlbar meiner Meinung nach. Und ja, wirklich herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke dir für die Einladung.